20 Uhr und damit willkommen zu Beide Seiten Live. Beginnen Sie gerne schon mal mit dem Kopfschütteln, denn das sind die heutigen Politschlagzeilen.
Zum Beispiel gegen Signa-Gründer René Benko wird ein Haftbefehl erlassen und die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ stehen wieder mal spitz auf Knopf.
Letzteres ist auch jetzt Thema bei uns, denn wann bekommen wir endlich eine neue Regierung und wie wird sie aussehen? Die Antwort auf diese Frage, tja, die steht nach wie vor in den Sternen.
Und das werden wir uns noch genauer ansehen, meine Damen und Herren. Die Stimmung zwischen den Koalitionsverhandlungen ist nicht harmonisch. Eins der Themen in Beide Seiten live, heute mit unserem Puls24-Kollegen Alina Nahle ist bei uns. Hallo.
Guten Abend.
Und Manfred Schmidt. Hallo Manfred.
Grüß euch.
Und wir starten da auch gleich mit der ersten Frage an dich, Alina, denn das Lager der Optimisten, das sagt ja ganz klar ja. Also es bleibt ihnen nichts anderes über und es gibt nach wie vor die Möglichkeit zwischen einer Koalitionsfindung von ÖVP, SPÖ und gemeinsam auch den NEOS. Was spricht denn jetzt genau dafür?
Es wird funktionieren, weil es funktionieren muss, sagt die Seite. Was dafür spricht, ist, dass ihnen nichts anderes überbleibt. Im Moment sehen wir, dass es sich am Budget spießt. Also die SPÖ möchte gerne die Einnahmen erhöhen, die ÖVP möchte gerne die Ausgaben kürzen. Da wurde jetzt viel gestritten übers Wochenende. Babler hat letzte Woche noch gesagt, es muss eine Vermögensteuer geben. Nehammer hat gesagt, die Verhandlungen werden dann bald zu Ende sein. Dann wurde damit gedroht, eine Pause einzulegen. Jetzt gibt es doch keine Pause. Was klar ist, es gibt ein Budgetloch. Wie hoch das ist jedoch noch unklar. Aber die NEOS zum Beispiel zeigen sich da heute recht diplomatisch und die sagen, sie wollen der ÖVP auch nicht unterstellen, dass sie absichtlich nicht mit dem Budget herausrücken, wie hoch das ist. Sie sind da zuversichtlich und sie glauben auch, dass noch diese Woche oder bald das Budget präsentiert wird an die anderen Verhandelten.
Wobei bei den NEOS, Entschuldigung fürs Reingrätschen, da muss man schon noch dazu sagen, die haben ja mitgerüttelt da an diesem koalitionären Watschenbaum, denn die waren die Ersten, die gesagt haben, als die Beamtengehälter erhöht worden sind, na, wir haben da nicht mitreden dürfen, das wurde dann uns vorbeigehandelt, obwohl wir ja eigentlich Koalitionsverhandler sind. Da ist Abgeordnete Schellhorn ausgeritten und hat gesagt, er versteht das überhaupt nicht in Zeiten eines Budgetlochs. Also die NEOS haben da schon auch bis sie Zähne gezeigt und haben nicht ein Bild vermittelt, dass da alles sehr harmonisch abläuft.
Die SPÖ hingegen schon, gestern zumindest und heute auch wieder. Da war nämlich Kai-Jan Kreiner, der SPÖ-Budgetsprecher bei Puls24 im Interview und hat Folgendes gesagt.
An und für sich sollten Koalitionsverhandlungen ja vertraulich stattfinden. Ich halte mich auch daran. Ich kann nur sagen, dass der Ton in den Verhandlungen kein schlechter ist. Die Positionen sind, wir sind halt nun mal andere Parteien und haben ja unterschiedliche Sichtweisen. Das ist auch gut so in der Demokratie, dass es hier unterschiedliche Sichtweisen gibt.
Von unterschiedlichen Sichtweisen ist hier die Rede, aber es steht ein ganz klarer Zeitplan. Am 12. Dezember sollen Ergebnisse präsentiert werden. Nehammer weiß, sollten diese Verhandlungen scheitern, dürfte er wahrscheinlich weg vom Fenster sein. Und auch Andreas Babler weiß, es wird eng für ihn. Rudi Fussi steht schon in den Startlöchern, möchte den SPÖ-Parteichef stürzen. Also es wird hier weiter verhandelt und die Teilnehmenden zeigen sich nach außen hin zumindest positiv, dass das gelingen wird.
Die andere Seite sagt aber, es wird nichts mehr.
So ist es. Uns Journalisten und Journalistinnen wird immer vorgeworfen, dass wir immer das Haar in der Suppe suchen und gerne das Salz
in die Wunde.
Das Salz in der Wunde, Haar in der Suppe, Salz in den Haaren, Wunde in den Haaren. aber so einfach wie jetzt sollten sie uns auch nicht machen. Also es hieß immer kein weiter wie bisher und bei jeder Gelegenheit hat man den Eindruck bekommen, sie machen genauso weiter wie bisher. Also das, was davor verschrien war, dass nur gestritten wird, dass nichts weitergeht, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Diese Koalition hat schon so viel gestritten, bevor sie noch eigentlich eine Koalition ist. Also da haben sie sehr viel schon vorher abgearbeitet an Streit, der dann danach hoffentlich für die Parteien zumindest nicht mehr kommt. Und der Ausgangspunkt, der ist ja auch ein skurriler gewesen. Da gab es eine Geschichte in der Tageszeitung heute. Andreas Babler würde als Koalitionsbedingung Vermögensteuern haben wollen. Und Bundeskanzler Karl Nehammer hat nicht bei ihm angerufen, nachgefragt, sondern einen Tweet rausgeballert. Und den schauen wir uns kurz an, bitte. Ja, er sagt, es braucht eine Ausgabenbremse, keine neuen Steuern. Es wird mit der Volkspartei keine Vermögens- oder Erbschaftssteuern geben. Sie würden Wohlstand und Arbeitsplätze gefährden. Sollte die SPÖ darauf bestehen, sind die Verhandlungen schnell zu Ende. Also bevor sie eigentlich so richtig begonnen haben, schon wieder abgesagt.
Ist also wahrscheinlich aber auch Kalkül oder Absicht dahinter, oder? Da muss ich das so aufrufen.
Natürlich auch Kalkül, aber wenn ich ein Problem habe mit jemandem, dann renne ich nicht zum nächsten Dorfplatz und schreie das raus, wenn ich gerade mit dem gleichzeitig was verhandeln will und irgendwas erreichen will. Also es kann schon sein, dass das alles ein Theaterdonner oder Schauspielerei sei.
Oder will man die Ernsthaftigkeit da untermauern damit?
Das kann natürlich auch der Fall sein, aber es ist schon so, wenn in der öffentlichen Debatte übrig bleibt, die streiten schon zu Beginn so viel, warum soll man dann überhaupt dieses Experiment wagen?
Es gibt aber von der anderen Seite auch Stimmen, die sagen, es könnte sein, dass dieses Hickhack und Hin und Her auch einfach nur eine mediale Show ist, um danach sagen zu können, wir haben tatsächlich gekämpft um jede Position und wie die Verhandelten jetzt auch sagen, jeder wird sich bewegen müssen, keiner wird sein Wahlprogramm zu 100% durchsetzen können. Und wenn so ein bisschen Streit an die Öffentlichkeit kommt, so sagt eben die andere Seite, kann man vielleicht argumentieren, wir haben es zumindest probiert.
Wir sind halt trotzdem schlechte Schauspieler, sagt die andere Seite, denn es bleibt eigentlich übrig, die können sich nicht einigen. Da gibt's Riesenbrocken, SPÖ, ÖVP, das Steuerthema, da sind nicht nur einige Berge, sondern ganze Gebirge zwischen den beiden inhaltlich. Und die Neos, die hätten auch gern was vom Kuchen und wollen sich auch nicht mit irgendwelchen kleinen Sachen abspeisen lassen. Der Druck, der ist wahrscheinlich noch mal höher, weil es ja in der Steiermark ganz schnell geht. Da hat man gesehen, Mario Kunasek, der ist mit 35% der Super Mario dort jetzt. König Kunasek kann dort mit der ÖVP wahrscheinlich machen, was er will. Und in Wien wird da um jeden Zentimeter gefeilscht. Also da gibt es ordentlichen Druck auch für Karl Nehammer.
Einen Satz noch dazu. Es gibt aber trotzdem diese Gerüchte, dass es tatsächlich zu Neuwahlen kommen könnte. Sogar die SPÖ Wien wird heute gemunkelt in den medialen Kreisen oder ist nicht an die Öffentlichkeit, aber am Telefon besprochen worden, dass nicht mal die SPÖ Wien, also Teil der SPÖ, glaubt, dass diese Koalitionsverhandlungen tatsächlich klappen können.
Ach, das ist schon ganz schön innerparteilicher Gegenwind auch zu erwarten. Aber was wir auch besprechen müssen, wie sieht der Plan B überhaupt aus? Was passiert, wenn die Verhandlungen tatsächlich scheitern sollten?
Ja, und sollte es so weit kommen, dann gibt es immer wieder auch Stimmen, die dann eventuell sogar ein Polit-Comeback von Ex-Kanzler Sebastian Kurz vermuten. Alina?
Das könnte sein und diese Stimmen hört man immer öfter. Was klar ist, wenn diese Verhandlungen scheitern, dann wird es Karl Nehammer so in dieser Form weiter nicht mehr geben als Spitze der Partei. Und dann ist die Frage, wer übernimmt die ÖVP? Und da wird immer wieder Sebastian Kurz ins Spiel gebracht. Auch Neuwahlen werden hier immer wieder ins Spiel gebracht. Erst vor wenigen Wochen hat ja Norbert Hofer, also der FPÖ-Spitzenkandidat im Burgenland, hier in diesem Studio Folgendes darüber gesagt. Das können wir uns kurz anhören.
Mir fällt auf, dass Sebastian Kurz untätig ist. Ja, also man sieht ihn und er ist aktiv und er postet. Kann man sehr gut vorstellen, dass wenn solche Gespräche scheitern, dass es dann andere Personen geben könnte, die bereit wären einzuspringen.
Und es kann natürlich sein, dass die ÖVP Sebastian Kurz hier vielleicht ein bisschen als letzten Hoffnungsträger sieht. Seitdem Karl Nehammer ÖVP-Parteichef ist, gab es 8 Wahlen. Da haben wir auch eine Grafik dazu vorbereitet. Und da sieht man recht deutlich, dass Karl Nehammer eigentlich überall verloren hat als Parteichef, beziehungsweise die ÖVP, außer bei der Landtagswahl in Kärnten 2023. Sebastian Kurz hingegen in seiner Amtszeit, das war wirklich die Blüte der ÖVP. Und es kann durchaus sein, dass die ÖVP sich ihn zurückwünscht, wenn auch nicht alle, aber einige. Und diese Spekulationen gibt es, ja.
Die andere Seite ist völlig ausgeschlossen. Warum? Welche Optionen gibt es denn noch, wenn das scheitert?
Ich muss vielleicht ein bisschen in Erinnerung rufen, wie Sebastian Kurz damals zurückgetreten ist. Der wurde ja ein bisschen aus dem Amt gejagt, auch von der eigenen Partei. Es war das Vertrauen weg vom Koalitionspartner, den Grünen, die haben ihm praktisch das Vertrauen entsagt. Die eigenen Landeshauptleute standen nicht mehr hinter ihm an. Dann ist am Anfang zur Seite getreten, war dann Klubobmann, dann hat er sich so richtig zurückgezogen. Es passiert einfach ganz viel um ihn rundherum, dass sich die andere Seite nicht vorstellen kann, dass er wieder zurückkommen könnte, in nächster Zeit zumindest. Es gibt ein nicht rechtskräftiges Urteil gegen ihn in erster Instanz. Seine ganzen Buddies haben große Probleme. Stefan Pierer, KTM-Chef, KTM, da schaut es ganz düster aus. Martin Ho, der ist jetzt auch nicht mehr oben auf sozusagen. Dann kam heute die Meldung rein, René Benko, da gab es die Staatsanwälte von Südtirol waren auf der Suche nach ihm, gab es einen Haftbefehl, haben ihn einvernommen. Also alle Freunde von ihm, denen geht es gerade ordentlich an den Kragen. Und es gibt Ermittlungen gegen ihn. Thomas Schmid, der ist jetzt Grundzeuge. Also da braut sich so viel zusammen, dass ich mir nicht vorstellen könnte auf absehbare Zeit, dass Sebastian Kurz da wieder zurückkommt und als Strahlemann wieder auftritt, in der Zeit, wo er halt gekommen ist, 2017, 2018, 2019, wo er die ganzen Erfolge eingefahren hat.
Wo aber auch noch das Saubermann-Image hatte und jetzt
da doch hatte er das Saubermann-Image
so groß ist, dass da irgendwie...
Genau, also da gibt's jede Menge, dass da gegen ihn spricht. Wir haben auch einen kurzen Sager von David Stöckmüller mit, von den Grünen, der sich zu diesem René Benko-Fall geäußert hat. Der hat im Urschuss auch sehr viel, also zum COFAG-Urschuss, wo es auch um René Benko gibt, hat auch einiges dazu gesammelt. Schauen wir kurz rein.
Wir wissen, dass René Benko die letzten Jahre den Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auf der Last gelegen ist und welche Erkenntnisse auch aus dem Untersuchungsausschuss gekommen sind. Entsprechend dem wundert es mich nicht, dass auch internationale Ermittler auch ermitteln gegen ihn und auch zur Rechenschaft bringen. Ich glaube auch, dass in Österreich da sicherlich noch einiges ins Tageslicht kommen wird.
Die andere Seite sagt aber, das dürfte die Wähler und Wählerinnen nicht wirklich interessieren, was in diesen Urschüssen passiert oder wer wo beschuldigt ist. Ein jüngstes Beispiel aus der Steiermark hat nämlich Folgendes gezeigt. Die Steiermark hat gewählt vor wenigen Wochen, wie wir wissen. Und das sind eigentlich alle Gemeinden von der ÖVP zur FPÖ übergegangen, außer Graz und Hartberg-Fürstenfeld. Und jetzt hat Sebastian Kurz ganz kurz vor dieser Steiermark-Wahl eine Wahlempfehlung abgegeben für den Vizebürgermeister von Hartberg, Lukas Schnitzler. Und das war dann eine von zwei Gemeinden in der Steiermark, wo die ÖVP noch stärkste Kraft war. Und das nehmen jetzt einige, die von dieser Seite argumentieren, auch als Beispiel, dass Sebastian Kurz einfach immer noch zieht und dass eine Wahlempfehlung von ihm auf einer sozialen Plattform tatsächlich noch Wahlerfolge erzielen kann.
Wenn es aber Sebastian Kurz eben nicht ist, wie die andere Seite sagt, wer wäre es dann? Weil wenn es scheitert, ist mehr oder weniger doch klar, dass Karl Nehammer dann Geschichte ist in der ÖVP.
Ja, ein Name, der immer wieder kursiert, ist Caroline Edtstadler.
Und die wollte sich ja jetzt eigentlich zurückziehen.
Die wollte sich eigentlich zurückziehen. Ich glaube auch eher nicht, dass das was wird. Sie hat keine Hausmacht in der ÖVP. Sie hat keine Vorfeldorganisationen hinter sich. Sie ist auch relativ im Unfrieden gegangen. Da gab es offenbar Disput über den Kommissarsposten. Caroline Edtstadler wäre gern mehr geworden. Aber vielleicht kann schon sein, dass sie mehr will. Ich habe ein Porträt über sie gelesen. Da war sie, das war in ihrem Büro, da war ein Bild, das ihr eine Freundin geschenkt hat. Da steht drauf, the older I get, the more everyone can kiss my ass. Also vielleicht kommt die Motivation wieder, dass sie was erreichen will. Aber ich glaube, es ist schwierig.
Und was man da vielleicht auch noch anführen kann, was für Sie sprechen würde als Nehammer-Nachfolgerin, ist, dass es ja bereits im Sommer Nervosität im Kanzleramt gegeben hat und angeblich Karl Nehammer schon Angst hatte, dass an seinem Sessel gesägt wird von Caroline Edtstadler. Sie war ja eine sehr ambitionierte Ministerin, wollte gerne EU-Kommissarin werden. Daraus hat sie ja auch keinen Hehl gemacht. Magnus Brunner wurde es.
Aber sie war ja auch ganz beliebt eigentlich in den Umfragen, oder?
Also sie war teilweise beliebt unter Sebastian Kurz und sie hat ihn ja sehr stark unterstützt damals noch. Hat sie oft als kühl gegolten oder wurde so medial rezipiert. Hat aber auch eine andere Seite und hat vor allem in Salzburg, wo sie ja auch weiterhin in der Bundespolitik bleiben möchte, also sie hat ja nur gesagt, sie zieht sich aus der Spitzenpolitik zurück, wirklich eine große Wählerschaft und ist dort eine durchaus beliebte Politikerin.
Was gegen sie sprechen würde, wäre, sie kann nicht mit Kickl. Also sie war Staatssekretärin, als er Innenminister war. Da hat sich eine Feindschaft entwickelt. Das sagen auch ÖVPler, die sie besser kennen. Also Edtstadler-Kickl würde nicht funktionieren.
Wir kommen immer mehr drauf, es gibt keinen Plan B. Also es muss funktionieren. Ja. So einfach ist es.
Zusammengefasst. So ist es. Danke jedenfalls, Alina. Und danke auch Manfred für eure Berichterstattung und fürs Recherchieren.
Danke vielmals und wir fragen uns natürlich, wie es um die Verhandlungen tatsächlich auch steht. Und dazu ist gleich zu Gast einer der Verhandler. Die SPÖ hat ja heute gepostet, bevor weiter verhandelt wird, muss die ÖVP endlich die Budgetzahlen vorlegen.
Und SPÖ-Chef Andreas Babler, der ist dazu im Interview des Tages. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.
Und ich begrüße bei mir im Studio SPÖ-Chef und natürlich auch Verhandler Andreas Babler. Herzlich willkommen.
Schönen Nachmittag immer.
Herr Babler, bevor wir inhaltlich über die Koalitionsverhandlungen sprechen, kommen wir mal zum Stil. Man glaubt es nicht, was man sieht. Letzte Woche hat Kanzler Karl Nehammer mit Verhandlungsabbruch gedroht, sollte die SPÖ auf Vermögens- und Erbschaftssteuer beharren. Und heute will die SPÖ die Verhandlungen unterbrechen. Hier kommt das SPÖ-Posting, heute von Ihnen auch geteilt auf X. Seriöse Verhandlungen sind nur dann möglich, wenn Klarheit über das Budget besteht. Die dramatische Budgetlage stellt uns vor Herausforderungen, die wir nur dann Lösungen finden können, wenn die richtigen Zahlen auf dem Tisch liegen. Das tun Sie also nicht. Jetzt richten Sie sich da gegenseitig öffentlich aus, was der andere jeweils falsch macht. Glauben Sie im Ernst, dass das allgemeine Vertrauen erhöht in die Koalitionsverhandlungen?
Ja, danke, dass ich das einmal auch darstellen kann. Ich habe erlebt ab Donnerstag, Freitag, letzter Woche, dass es eine gewisse Emotionalität gegeben hat, sozusagen im Ausrichten oder Ausrichten lassen von roten Linien, und habe versucht, das Anfang der Woche auch wieder auf konstruktive Ebenen zu holen, nämlich genau, dass wir gesagt haben, es macht ja keinen Sinn, in den Untergruppen weiter zu verhandeln, wenn es Pattstellungen gibt, wenn es nicht außer Streit gestellt ist, was die Budgetkonsolidierung anbelangt, weil ohne dem können wir nicht die einzelnen Projekte, die einzelnen Vorhaben in den Untergruppen weiter diskutieren. Das heißt, versucht einmal die Emotionalität wieder rauszunehmen, zu vereinbaren, und man hat ja gesehen, dass es jetzt diese Vereinbarung auch gibt, dass wir jetzt dann einmal auch nochmal über die Budgetpfade sprechen, weil das ist maßgeblich, um überhaupt regieren zu können.
Das sieht die ÖVP, allerdings auch ein und sagt, die Zahlen brauchen noch ein bisschen.
Ganz genau. Uns ist wichtig, dass wir die Prozesse wieder auf die Priorisierung dieser Budgetzahlen machen. Es geht ja um Summen, wie mittlerweile auch in der Öffentlichkeit durchgedrungen sind, von 15 Milliarden Euro. Das ist eine Dimension, die wir seit 2008 nicht zu bewerkstelligen gehabt haben. Im Gegenteil, sie ist noch höher als 2008. Das heißt, das steht ja alles auf Gelb oder Rot, wie immer, dass man sich ampelmäßig vorstellen mag in den Untergruppen. Deswegen habe ich auf diese Priorisierung, auf die Budgetzahlen nachgedrängt.
Aber die kommen ja.
Wie müssen jetzt kommen?
Na, wann kommen Sie denn? Wie lange ist denn
jetzt Pause? Ich habe gesagt, dass es wichtig ist, dass es noch diese Woche, dass man ein Gespräch gibt. Es geht ja nicht nur rein
Ihnen,
um diese
Zahlen. Also zwischen Babler, Nehammer, Meinl-Reisinger?
Genau, auf höchster Ebene, damit wir Dinge rausbringen aus einer Pattsituation, die unangenehm ist. Unsere Verhandlerinnen bemühen sich auch konkret in die Modelle dann einzutauchen, durchzurechnen, auch große Vorhaben zu verwirklichen, und gleichzeitig können sie alles nicht weiterentwickeln, weil überhaupt keine Sicherheit da ist, was die Budgetkonsolidierung anbelangt.
Warum geht nicht die ÖVP diese Zahlen nicht vorgelegt bisher?
Ja,
und warum legt sie jetzt dann doch vor?
Das ist der gute Weg, wo ich sehr zuversichtlich bin, dass das ein wichtiger Schritt ist zur seriösen Weiterverhandlung.
Aber warum hat die ÖVP die Zahlen nicht vorgelegt und legt sie jetzt dann doch vor?
Ich glaube, dass die Priorisierung eine andere war, um es höflich zu sagen. Und man kann gerne die ÖVP fragen, warum sie es nicht so prioritär gesehen hat. Mir geht es nur darum, dass man das aus der Emotion herausholt und dass man seriös schnell weiterverhandeln kann. Das ist wichtig, weil es geht ja auch darum, was in den Untergruppen auch tatsächlich dann konkretisiert werden kann. Und das ist in den meisten Punkten budgetrelevant.
Aber Herr Babler, dann hinterfrage ich noch einmal den Sinn dieses Postings, wenn sowieso klar ist, dass Sie klargestellt haben, ja, dass die ÖVP ja sowieso diese Zahlen dann liefern wird, dass es diese Woche ein Gespräch geben wird zwischen Nehammer, Babler, Meinl-Reisinger, dass das sowieso dann nochmal geklärt wird. Wozu also dieses Posting, das solche Aufregung ausgelöst hat? Weil, da schreibt die SPÖ eben, seriöse Verhandlungen sind nur möglich, wenn Klarheit über das Budget besteht. Das kann man ja auch in der Gruppe einfach so sagen, das wird ja jeder einsehen.
Nein, es war ja schon gestern mediale Berichterstattung, und ich habe nur verdeutlicht, warum es wichtig ist. Ich glaube, das ist wichtig in der Kommunikation, nicht nur zu berichten, dass die SPÖ das verlangt, sondern auch inhaltlich zu erklären, dass seriöse Verhandlungen über inhaltliche Projekte nur Sinn machen, wenn man weiß, wie sie auch zu finanzieren sind. Teile unseres Problems oder die größten Teile unseres strukturellen Defizits sind ja daraus entstanden. Ich mag jetzt keine historische Schuldzuweisung machen, ich mag ja in den Verhandlungen nicht tun, aber über Maßnahmen über 13,6 Milliarden in den letzten Jahren, die ohne Gegenfinanzierung da waren, die uns strukturell begleiten. Das ist eine riesige Summe, und deswegen ist es wichtig für seriöse Verhandlungen, und das ist die SPÖ-Kommunikation dazu, und die finde ich sehr seriös
auch. Da ist Ihr Zugang natürlich von der SPÖ, und das war auch schon im Wahlkampf sehr klar, dass es Steuern geben soll, eben die auch Vermögende und Besserverdiener belasten. Erbschaftssteuer, Vermögensteuer. Jetzt wissen wir beide, wie wir da sitzen, das kommt nicht, weil die ÖVP und die NEOS das nie und niemals durchgehen lassen würden. Sie sagen jetzt, Sie sprechen jetzt nicht mehr von Vermögens- und Erbschaftssteuer, sondern für Steuern für, Zitat, starke Schultern. Was ist da der Unterschied?
Also ich finde es spannend, dass Sie schon Verhandlungsergebnisse vorwegnehmen können, was kommt oder was nicht kommt. Ich kann nur feststellen, nüchtern, keine dieser drei Parteien hat absolute Mehrheit in diesem Land. Deswegen sitzen wir auch zusammen in dieser Konstellation von drei verschiedenen Programmen, drei verschiedenen Wahlprogrammen, drei verschiedenen Zugängen. Und wir müssen alle ein bisschen über den Schatten springen. Aber deswegen werden wir die Modelle miteinander verhandeln müssen. Und dazu ist es notwendig, nochmal zurückzukommen, zu wissen, was ist die Dimension. Weil alle Wirtschaftsforscher der letzten Tage, wenn Sie die Stellungnahme noch verfolgt haben, sagen, das wird sich nicht ausgabenseitig sozusagen ausgehen. Selbst wenn wir die gesamten Gesundheitsversorgungen auf Null stehen würden, würde man nicht einmal diese Konsolidierungsmaßnahme in diesem Land auch stemmen können. Im Gegenteil, wir müssen sogar die Versorgungssicherheit ausbauen im Gesundheitsbereich. Wir brauchen mehr Kapazitäten im Bildungsbereich, weil wir wissen, was 2030 schon für eine Pensionierungswelle auf uns zukommt. Wir brauchen in der inneren Sicherheit mehr Polizistinnen auf der Straße. Ich sage Ihnen nur, dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt über die Dimension, und alles andere sind Dinge der Verhandlungen. Ich halte nichts davon, rote Linien auszurichten, und deswegen habe ich das jetzt ein Stück weit auch zurückgeholt in den letzten Tagen.
Zurückgeholt meinen Sie mit dem Begriff?
Auf die Budgetkonsolidierung, dass wir uns einigen, und einmal auf die Zahlen und auch auf einen Pfad. Das wird oft unterschätzt. Wir haben eine große Geschichte auch mit dem Budgetpfad, den wir wählen können. Es droht ja ein Überdefizitverfahren für Österreich, und da gibt es verschiedene Modelle, die auch unterschiedlich wirksam werden in der Budgetkonsolidierung.
Das ist genau der Streitpunkt zwischen Ihren Parteien, ausgabenseitig und einnahmenseitig zu agieren. Aber gut, das ist Verhandlungsgegenstand. Jedenfalls, ich wollte nochmal auf den Begriff starke Schultern zurückkommen, was sonst als wohlhabende oder hohe Einkommen kann damit gemeint sein. Das ist ja letztlich dasselbe, nur mit einem anderen Begriff.
Schauen Sie, wir haben eine Situation gehabt, die unbestritten ist, dass sehr viele Menschen, vor allem die breite Masse von Menschen, sehr stark unter der Teuerung gelitten hat. Nicht nur ärmere Haushalte, sondern auch sehr stark der Mittelstand, sehr stark kleinere und mittlere Unternehmen, überhaupt die Wirtschaft da in den Energiepreisen und vielem anderen mehr, dass wir der Überzeugung sind, dass die richtige Antwort für Konjunkturbelebung, für Kaufkraft, für Konsumlaune nicht sein kann, dass man noch mehr kürzt. Das heißt, die Verbindung muss man immer sehen, dass wir schauen, dass wir Konsolidierung zusammenbringen und nicht die breite Masse jetzt an große Gesundheitskürzungen, Pensionskürzungen, Bildungskürzungen nochmal hinnehmen muss, sondern dass wir schauen wollen, dass wir seriöse Gegenfinanzierung hinbringen. Das ist im Übrigen ein anderer Weg, als wir in den letzten Jahren in Österreich gesehen haben.
Also ich nehme da heraus, dass die starken Schultern nur ein anderer Begriff sind für Vermögende oder bessere Einkommen. Aber welche Alternative haben Sie, sollte es tatsächlich nicht funktionieren, die ÖVP und die NEOS zu überzeugen von einer Erbschaftssteuer, von einer Vermögensteuer, die ja dann, wie anzunehmen ist, eben nicht kommen würde mit diesen beiden Parteien? Gibt es dann höhere Abgaben oder sonstige Gebühren für höhere Einkommen, vielleicht höhere Grundabgaben?
Es gibt eine Menge von Modellen, aber Sie fragen mir Dinge, die am Ende der Verhandlung stehen sollten und die man sich ja nicht öffentlich ausrichten soll. Und wie Sie merken, mache ich das auch. Keine roten Linien zu skizzieren. Ich habe die Überzeugung, so wie viele, die Expertise haben in dem Feld, dass es nicht ausgeht. Ich bin ja nicht dagegen, dass man ausgabenseitig spart. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Gerücht der Sozialdemokratie. Wenn es um Doppelgleisigkeiten, wenn es um Bürokratieabbau tatsächlich geht, wenn es um Einsparungen auch in der Verwaltung geht, beispielsweise in den PR-Abteilungen, in aufgeblähten Apparaten, dann wird die Sozialdemokratie dort Bündnispartner sein. Aber gleichzeitig haben wir Überzeugung, dass es einen guten Effekt geben kann in einer Gerechtigkeitsdebatte, dass man auch Menschen anregt, wieder zu konsumieren, Kaufkraft zu entwickeln, nicht Angst zu sparen, weil Wirtschaftspolitik, wissen wir, hat in einem gewissen Bereich auch was mit Psychologie zu tun, nämlich auch nicht nur Konjunkturpakete, die es geben muss für die Wirtschaft, sondern gleichzeitig auch die Möglichkeit zu geben, auch zu konsumieren.
Herr Babler, die Wirtschaft fordert bekanntlicherweise schon sehr lang und jetzt auch in den Verhandlungen vehement die Senkung der Lohnnebenkosten für Firmen. Um wie viel können denn die Lohnnebenkosten in Österreich gesenkt werden in dieser schwierigen Budgetlage? Oder gar nicht?
Das ist eine Frage, die ich mir auch stelle, muss ich ganz ehrlich sagen.
Können sie überhaupt gesenkt werden?
Wir müssen mal nachdenken, was da alles, also angesichts dieser Budgetkonsolidierung ist schwer vorstellbar, hier etwas zu tun. Und auch hier gibt es dann ausgewogene Modelle zu bringen. Man kann über alles reden, wann es finanziert ist und wann es auch einen Gerechtigkeitsfaktor hat, der Menschen ermöglicht, am Leben teilzunehmen. So einfach ist es, aber es sind schon Dimensionen, die da angedacht werden. Wenn wir nur nachdenken über beispielsweise, was da oft kolportiert wird, Familienlastenausgleichsfonds, der ist 3,75% stark bei den Lohnnebenkosten. dass es da aber um über 2 Milliarden geht, wenn man das nur um ein Drittel senken würde. Also insgesamt für nächstes Jahr prognostiziert 7 Milliarden Euro dieser Bereich. Unvorstellbar, wenn man 15 Milliarden einsparen muss, nochmal sozusagen ein Geschenk zu machen mit 7 Milliarden. Und ich sage Ihnen, die nackte Wahrheit ist, dass dieses Strukturdefizit 13,6 Milliarden, alleine eine Summe der letztjährigen Maßnahmen, die ohne Gegenfinanzierung beschlossen worden ist. Ich mag sie gar nicht politisch werten, Entschuldigung, aber wenn man sieht, die Abschaffung der kalten Progression, 7,5 Milliarden, Familienbonus neu, 2,1 Milliarden, die Lohnnebenkostensenkungen, die es schon gegeben hat, der letzten Jahre 2 Milliarden und die letzten Köstgewinnsteuersenkungen 1 Milliarde, alles ohne Gegenfinanzierung, dann sieht man, was wir für strukturelle Aufgaben haben. Also das heißt, einfach seriöse Politik heißt, nachzudenken, wie man die Konsolidierung hinbringt. Und ich sage Ihnen noch ein ganz ehrliches Wort, es wäre mir auch viel zu wenig in der Sozialdemokratie, in der Regierung zu gehen, die die Altlasten bereinigt. Ich mag auch noch was nach vorne bringen, wenn wir Stichwort Bildung beispielsweise nehmen, Teuerungsbekämpfung und Gesundheitspolitik.
Also andere Priorität als Lohnnebenkosten senken. Und Sie haben gesagt, das gehört gegenfinanzieren. Oder, dann habe ich es richtig verstanden, dann gibt es keine Lohnnebenkostensenkung. In einer Woche am 12. Dezember, Herr Babler, sollen alle Untergruppen Zwischenergebnisse vorlegen. Dann sieht ganz Österreich, wo die Verhandlungen stehen. Hält der Termin?
Ja, wir haben immer gesagt Mitte Dezember. Ich weiß nicht, wer welche Termine manchmal auch rausspielt und kommuniziert. Ist auch nicht das Maßgebliche. Wichtig ist, dass man was zusammenbringt. Und ich habe zu Beginn der Verhandlungen nicht unbewusst auch gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern, NEOS und ÖVP, formuliert, wir müssen nicht zusammenarbeiten, wir wollen es. Und das ist unser konstruktiver Beitrag. Wichtig ist, dass wir schauen, dass in Österreich in vielen Bereichen wieder Vorwärtsentwicklung kommt. Und das geht jetzt von Gesundheitspolitik bis zum Wirtschaftsstandort, bis zur Teuerungsbekämpfung.
Näher mal zu den Verhandlungen. Insgesamt 50-50 steht die Chance. Würden Sie sagen, da hat er recht mit dem Befund?
Das ist eine Phrase, die man oft verwendet. Ich sage, wir tragen einen konstruktiven Beitrag bei. Wir bemühen uns, große Herausforderungen zu stemmen. Das ist mir wichtig. Wir wollen auch neu regieren. Das ist vielleicht sichtbar geworden, wie wir gesagt haben, wir wollen uns direkt mal an den Bedürfnissen, an den Sorgen, an den Ängsten der Bevölkerung orientieren. Deswegen haben wir gesagt, die großen Themen nach der Wahltagsbefragung sind der Kampf gegen die Teuerung, sind die Fragen der Migration, Integration, sind die Fragen der Gesundheitsversorgung, sind die Fragen des Klimaschutzes.
Die bilden sich auch ab in den Verhandlungsgruppen. Das ist auch letztlich
auch
das,
neu in dieser Republik,
was die drei versuchen zu lösen. Kommen wir noch kurz zur Steiermark, Herr Babler. Da gab es ein Debakel für die SPÖ, ein weiteres historisches Debakel. Es gibt aber kein Blau-Rot, denn die SPÖ geht dort in Opposition. Es gibt eben dort auch Blau-Schwarz. Sind Sie darüber sogar erleichtert, dass die SPÖ in Opposition geht, weil Sie dann nicht erklären müssen, warum die steirischen Genossen mit einer doch radikalen FPÖ, wie Sie sie immer bezeichnen, koalieren?
Ja, natürlich war ich über diese Tage und Stunden auch mit meinen Genossinnen und Genossen im Austausch in der SPÖ Steiermark. Und ich habe von Beginn an keinen überraschenden Satz gesagt, dass ich persönlich und politisch nicht Freund einer Zusammenarbeit mit der FPÖ bin. Bin allerdings Bundesparteivorsitzender und habe sehr eindeutige Beschlüsse, auf die ich auch sozusagen verpflichtet bin. Und die sind eindeutig auf der Bundesebene, ist mit der FPÖ keinen Staat zu machen. Und die Landesorganisationen können autonom entscheiden.
Haben Sie auch mit dem Burgenland telefoniert? Da gibt es im Jänner Wahlen. Da könnte auch Blau-Rot am Ende rauskommen oder Rot-Blau?
Könnte rauskommen, aber ist jetzt nicht die Frage gerade dieser Woche.
Eine Frage, die heute aktuell ist. Herr Babler, René Benko bekommt wegen Korruptionsverdacht im Trentino in Norditalien einen Haftbefehl. Er wurde in Österreich schon einvernommen, wird aber wahrscheinlich hier gar nicht verhaftet. Sie posten heute eben dazu, dass das richtig ist, dieser Haftbefehl. Aber er wird nicht verhaftet in Österreich. Ist Österreich zu lasch im Vergleich mit Italien?
Ich bin da nicht der Experte sozusagen in dem Strafaktermittlungsverfahren, aber es verwundert, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe wirklich wenig Verständnis, dass wir da zu leicht anscheinend umgehen. Aber es ist eine Frage natürlich auch der Justiz und was die Grundlagen auch dieser Verhaftung anbelangt. Aber Sie haben recht, ich habe ganz grundsätzliche Probleme mit dem System Benko, mit dem Herrn Benko selbst, der sich sozusagen auch auf Steuerinnen, Zahlerkosten einfach immer bereichert hat. Sie wissen historisch, dass ich immer angeregt habe, dass wir über das Insolvenzrecht neu nachdenken, dass ich nicht verstehen kann, egal ob das Toiner, Benko und andere sind, die sozusagen mit ihrem Privatvermögen da nicht haftbar sind in dem Ausmaß, wo man sich es vorstellt, die selber reich bleiben oder im Luxus leben können mit Konstruktionen und wir Steuerzahlerinnen immer die Zeche zahlen in irgendwelchen Verfahren. Also da haben wir eine große Aufgabenstellung. Deswegen wird es auch Aufgabe sein, in Zukunft auch strenge Maßnahmen in diesen Fragen der Korruptionsbekämpfung, auch im Insolvenzrecht, auch nach sich zu ziehen.
Herr Babler, Sie sind als SPÖ-Chef umstritten, und zwar von Rudi Fussi, der kandidiert bekanntlich gegen Sie und sammelt eben Unterschriften und hat bei einer Pressekonferenz behauptet, dass die SPÖ Gesundheitsdetails leaken würde. Hören wir da kurz einmal zu, was er gesagt hat und wie die SPÖ damit umgeht.
Weder besitzt die SPÖ gesundheitsbezogene Daten ihrer Mitglieder, noch würden wir private Informationen über unsere Mitglieder annehmen. Uns das zu unterstellen, entbehrt jeder Grundlage. Wir prüfen dementsprechend rechtliche Schritte.
Ist wenigstens einmal irgendwie. Können Sie also belegen, dass die SPÖ ihre Krankenakte gehabt hat, geleakt hat?
Ich warte, welche rechtlichen Schritte die Partei ergreift. Das sind einfach Methoden, die ich gar nicht weiter kommentieren möchte. Es ist bezeichnend, dass man so agiert, nur weil ein Mitglied das statutarische Recht in Anspruch nimmt, zu kandidieren.
Ja, warum beginnen Sie, Fussi, mit einer Klagsdrohung als SPÖ und nicht inhaltlich?
Das ist, glaube ich, eine weitere Akkus an Absurditäten der letzten Monaten. Die Bundesgeschäftsstelle prüft jetzt rechtliche Geschichten. Das ist ein harter Vorwurf sozusagen mit Gesundheitsakten und so weiter. Da muss man irgendwo einmal einen Strich machen. Aber ich selber beschäftige mich jetzt mit Regierungsverhandlungen seit vielen Wochen, Tag und Nacht. Und da habe eigentlich eine sehr wichtige Aufgabe, jetzt auch für die Sozialdemokratie wahrzunehmen.
Sie fürchten also nicht, dass Rudi Fussi die notwendigen Unterschriften und dazu einen Parteitag einberufen könnte und Sie herausfordert?
Es gibt ganz klare Richtlinien. Jedes Mitglied hat das Recht, auch Unterschriften zu sammeln. Es ist eine Statutenreform, die mit einer großen Mehrheit auf der Partei am Parteitag beschlossen worden ist. Ich habe 20, 30 Jahre meines Lebens auch dafür geworben. Jetzt hat es eine große Mehrheit in der Partei gegeben, diese Demokratisierung zu machen, was für eine lebendige Mitgliederstruktur sorgt. Das ist ein sehr wichtiger Prozess. Jedem steht frei, hier Unterschriften zu sammeln.
War das kein Fehler, die Statutenreform, um sowas zu ermöglichen, was Ihnen jetzt da seit Wochen?
Nein, ich glaube, es ist überhaupt kein Fehler. Es ist eine politische Überzeugung, dass eine Demokratisierung einer Partei notwendig ist. Das haben wir auch nicht die Ersten in Europa, die das erkannt haben.
Vielen Dank, Andreas Babler, für den Besuch.
Sehr gerne.
Ja, das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Und dazu werden wir jetzt auch noch einiges besprechen. Gleich bei uns im Duell die zwei Verhandler ÖVP gegen SPÖ.
Ja, Franz Hörl und Christoph Matznetter. Bis gleich.
Willkommen zurück aus einer kurzen Werbepause und herzlich willkommen zu unserem Duell des Tages. Und heute haben wir gleich zwei Verhandler bei uns sitzen, nämlich zum einen Franz Hörl, ÖVP-Verhandler. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und auf der anderen Seite Christoph Matznetter, SPÖ-Verhandler. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und vorweggeschickt, Sie beide sitzen sich nicht vis-à-vis in denselben Verhandlungsgruppen, aber dafür heute vis-à-vis in derselben Diskussion.
Jeder hat ein paar andere Themen mitgebracht, aber es ist ein Riesenthema, das auf der Tasche, also jetzt natürlich am Tapet liegt, das geht der Streit ums Budget. Letzte Woche haben wir gesehen, Kanzler Karl Nehammer hat damit Verhandlungsabbruch gedroht, wenn die SPÖ auf Reichensteuern beharren würde. Und jetzt postet die SPÖ, sie überlegt, Verhandlungen zu unterbrechen, bis die ÖVP-Budgetzahlen auf dem Tisch liegen. Wie sehr kann man sich eigentlich gegenseitig ausrichten, dass der andere lauter Fehler macht? Herr Matznetter.
Ich glaube, die Schwierigkeit ist, unser schwierigster Verhandlungspartner ist nicht die ÖVP, sind nicht die Neos, sondern ist die Realität. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass man mit der Realität halt nicht so leicht Kompromisse fassen kann und vor allem nicht diskutieren kann.
Aber man kann sich auf eine Realität einigen.
Naja, man muss sich auf die Realität einigen. Die Realität ist da und die Realität heute ist, dass wir 2 Jahre Rezession im Land haben. Wir brauchen dringend, wenn man so will, einen Defi, um die Wirtschaft wieder zu starten. Und die Staatskassen sind leer. Und diese Realitäten zwingen dazu, dass man ein sehr realistisches Programm machen muss, gleichzeitig aber in großer Eile schauen, dass wir rasch eine Bundesregierung bekommen, die in die Gänge kommt und die dafür sorgt, dass wir Impulse haben, damit unsere Wirtschaft und damit die Beschäftigten weiter eine Zuversicht bekommen und das Land wieder durchstartet. Und daher haben wir eine Riesenaufgabe.
Aber Sie richten sich das gegenseitig öffentlich aus. Kanzler Nehammer zuerst und jetzt auch die SPÖ.
Ich glaube, das ist ja keine Böswilligkeit. Natürlich brauchst du Daten und Fakten, damit du entscheiden kannst. Wenn man sich einigt auf einen Punkt in einer Verhandlung, muss klar sein, können wir den bezahlen. Ohne dem geht's nicht. Und daher müssen wir in dieser Richtung dafür drängen, dass das ordnungsgemäß ermittelt und dargelegt ist.
Wie sehen Sie das? Warum muss man sich da Sachen öffentlich ausrichten? Warum spricht man die nicht zuerst hinter verschlossenen Türen und dann geht man gemeinsam in die Öffentlichkeit?
Ich finde das ja schon einen Quantensprung, dass ein Sozialdemokrat, wobei der Christoph Matzenet, der ein besonderer Sozialdemokrat ist, er hat ja auch die Parteikasse der SPÖ schon einmal gerichtet, dass einer von Sparen redet, das finde ich gut, steht ja auch als Steuerberater gut zu, aber ich möchte schon daran erinnern, dass Österreich natürlich jetzt keine Insel ist, auch im internationalen Geschehen, und das ist schon auch in der Europäischen Union in den letzten Jahren aufgrund vieler Ereignisse diese Dinge jetzt auch in Österreich angekommen sind, und dass die Budgets, die jetzt so hingestellt werden, wie man hier getrickst hätte, schon auch auf den Zahlen unserer Wirtschaftsprofessoren und Prognosen, auf diesen aufgebaut worden sind, die leider halt auch nicht eingetroffen sind.
Mhm. An Sie jetzt die Frage, wie können Sie denn die Atmosphäre in den Verhandlungen mit einem Wort beschreiben? Ein Wort.
Korrekt.
Wie sehen Sie es?
Zukunftsorientiert.
Mhm. Also nicht aufgeheizt, oder?
Es hängt schon ein bisschen vom Thema ab.
Nervös, angespannt.
Wenn wir beim Arbeitsmarkt ankommen, im Tourismus, dann wird es meistens etwas emotionaler. Ist natürlich auch das ganz große Problem im Tourismus, ohne auf die Koalitionsverhandlungen einzugehen. Im Tourismus gibt es eigentlich fünf Schwierigkeiten. Der erste ist Arbeitsmarkt, der zweite ist Arbeitsmarkt, der dritte ist Arbeitsmarkt, der vierte Arbeitsmarkt und der fünfte ist dann ein bisschen Gewerbeordnung und Berichtspflicht, wobei die Berichtspflicht, die wir in den letzten 5-6 Jahren aufgepumpt bekommen haben, zuerst bei großen Unternehmen beginnend, aber langsam herunterwachsend. Ich frage mich oft, Tiroler Bank hat mal gesagt, dieser Nachhaltigkeitsbericht, den sie abgeben, sind 4 Leute beschäftigt das ganze Jahr und sie müssen noch 120.000 Euro dazu zahlen, dass sie es überhaupt schaffen. Ich frage mich nur, wer liest denn dann, wenn er fertig ist? Und was wird mit diesen Nachhaltigkeitsberichten dann alles gemacht? Und ich denke, dass wir hier schon auch große Entlastungsmöglichkeiten in der Wirtschaft hätten, wenn wir hier ein paar Schritte wieder zurücktreten würden, weil eigentlich diese Berichte ja nicht helfen. Wir müssen Daten setzen und nicht Berichte.
Das ist auch das Problem mit der Entrümpelung von gewissen Bürokratiefortschritten. Ich möchte aber noch ganz kurz zu den Budgetzahlen, die essentiell sein müssen für die Verhandlungen. Da sind wir uns ja wohl alle einig. Da hat Andreas Babler gerade hier im Studio Folgendes gesagt. Die Budgetzahlen, die würden ohnehin diese Woche kommen.
Das steht ja alles auf gelb oder rot, wie immer, dass man sich ampelmäßig vorstellen mag in den Untergruppen. Deswegen habe ich auf diese Priorisierung, auf die Budgetzahlen nachgedrängt.
Aber die kommen ja.
Die müssen jetzt kommen.
Wann kommen sie denn? Wie lange ist denn jetzt Pause?
Ich habe gesagt, dass es wichtig ist, dass es noch diese Woche, dass man Gespräch gibt. Es geht ja nicht nur rein um diese Zahlen.
Zwischen Babler, Nehammer, Meinl, Reisinger?
Genau, auf höchster Ebene, damit wir Dinge rausbringen aus einer Pattsituation, die unangenehm ist. Und
ja, kommen diese Zahlen?
Ich hoffe schon. Wir haben eine enorme Zeitnot, weil wir nicht warten können, dass diese Regierung oder welche Regierung auch immer irgendwann nächstes Jahr zu arbeiten beginnt. Ich zähle offenbar zu den wenigen Menschen in diesem Land, die ein Verständnis haben, dass der Bundespräsident sagt, ich lasse eine Woche sondieren, aber dann möchte ich, dass welche verhandeln, die eine Chance haben, eine Regierung zu bilden. Finde ich völlig vernünftig. Wir haben die Zeit nicht. Wir haben die Zeit nicht zu warten. Wir brauchen jetzt Lösungen. Wir brauchen einen Startknopf im Jänner 2025, dass Zuversicht ist, dass die Leute merken, jetzt passiert was. Wir brauchen in der Wirtschaft Zuversicht und sie müssen sehen, dass wir Reformen vorhaben, die wirklich das Land weiterbringen. Und wir brauchen es jetzt und nicht im März.
Der Ball liegt bei Ihnen, also bei der ÖVP natürlich.
Ja, schon. Ich bin in der Bevölkerung wird schon auch sehr kritisiert, dass beispielsweise Herbstferien und so weiter von außen gesehen eher untätig vergangen sind und dass viel Zeit vergangen ist. Es wird sehr kritisiert. Aber diese Budgetzahlen, die jetzt eingefordert werden, ich meine, wir sind ja alle im Parlament gewesen und da sitzen ja noch die Spezialisten auch drinnen. Wenn ich an deinen Kai-Jan Greiner denke, der sich mit dem Thema nur auseinandergesetzt hat, es ist ja nicht so, dass das ein Buch mit Siegeln ist, wo man nicht weiß, was drinnen steckt. Also ich glaube schon, dass auch bei euch die Spezialisten wissen, wie es im Budget ausschaut und dass das jetzt ein bisschen hochgezogen wird. Und wenn der Bundeskanzler sagt, es wird kommen, denke ich, wird es auch kommen.
Ich glaube auch.
Fakt ist jedenfalls, 5 Milliarden Euro sollen eingespart werden, damit das Budget eben nicht völlig überzogen wird. Und grob vereinfacht gesagt, wollen sowohl ÖVP als auch die Neos das erreichen, indem sie einfach weniger ausgeben, also auch mehr sparen. Und die SPÖ will aber einen Teil dieser 5 Milliarden durch mehr Einnahmen generieren und bekommen. Also wie setzen Sie jetzt neue Steuern durch, wenn ÖVP und Neos das beide kategorisch ausschließen?
Da haben wir es leicht, weil wir einen weiteren Verhandlungspartner auf unserer Seite haben, nämlich die Realität. Kein Sanierungsprogramm eines Budgets hat noch irgendwo auf der Welt funktioniert, wenn ich nur auf der Ausgabenseite gebe. Warum? Der Großteil der Ausgaben sind ja keine Ausgaben, wo ich sage, die lasse ich jetzt einfach weg. Ein Beamtengehalt, ein Lehrerinnengehalt, ein Krankenpflegergehalt, ein Polizistengehalt, kann ich nicht einfach sagen, so und ab morgen kriegst du kein Gehalt mehr. Da sind ja die meisten Staatsausgaben relativ gebunden. Dann gibt es Positionen, da kann ich den Leuten Geld wegnehmen. Ich kann sagen, ich mache keine Pensionserhöhung zum Beispiel oder solche Dinge tun. Keine Frage. Nur da muss sich jemand trauen zu sagen, denen dort nehmen wir das Geld. Und daher glaube ich, dass wir am Ende des Tages eine Mischung finden müssen, wo wir die Sparpotenziale ausheben, die da sind, und versuchen, diese zu machen. Und wenn es dann notwendig ist, wird man auch über die Einnahmen reden müssen, und das tun wir auch, wobei wir überhaupt nicht dogmatisch sind. Also die Geschichte mit, es geht nur mit der einen Steuer, mit der anderen, nicht, stimmt ja überhaupt nicht. Wir sind eigentlich relativ flexibel. Wir wollen aber, dass die Spielräume des Staates genützt werden, damit Österreich wieder durchstarten kann.
Aber da, genau das hat der Kalnihammer auch ausgeschlossen, dass es eben mit ihm neue Steuern geben wird. Beißt er die SPÖ also mit ihren Steuerforderungen auf Zillertaler Granit, Herr Hörl?
Ich glaube, Zillertaler Granit spielt hier keine Rolle. So wichtig sind wir nicht. Das geht schon vom Parteiobmann und von unseren Chefs aus. Aber ich bin bei Karl Nehammer, dass wir zuerst das Sparpotenzial zuerst einmal lukrieren müssen. Und ich habe zumindest den Eindruck, und wir waren ja beide jetzt in diesen ganzen Covid-Jahren auch immer auch Leidtragende und Mitgestalter, ich habe schon den Eindruck, gerade in der öffentlichen Hand, in vielen Bereichen, nicht überall, aber in vielen Bereichen sind alle Dämme gebrochen, was Aufnahmen betroffen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass wir auch hier gerade in dem Bereich in der öffentlichen Hand in vielen Bereichen auch Einsparungspotenzial finden kann. Und es sind ja auch ein paar Sachen schon genannt worden. Auch beim Klimabonus könnte man zum Beispiel einen Teil korrigieren. Es gibt also schon, glaube ich, viele Gründe, die auch der Christoph Matzen etwas sicher weiß, wenn er nachdenkt darüber. Er ist ja Spezialist auch, ne? Es ist ja auch beim SPÖ-Partei, bei der Parteikassen auch so gegangen, dass es mit Einsparen geht. Also wird es auch da gehen, glaube ich schon.
Irgendwer muss ja nachgeben. Die einen wollen neue Steuern, die anderen nicht. Irgendwer muss er nachgeben.
Ja, vielleicht ein bisschen, um es ein bisschen aufzulösen. Man tut immer so, es gibt nur da Steuern und da Ausgaben. Ich bleibe zum Beispiel beim Klimabonus. Das ist ja das Zurückgeben, und zwar pauschal pro Kopf, abhängig vom Postleitzahl, der CO2-Steuer, die eingehoben wird. Wenn man den streicht, heißt das, dass ich in der Masse dieselbe Wirkung wie eine Kopfsteuer entfalte. Weil ich nehme einfach einen pauschalen Geldbetrag, Erstattung, weg. Das unterscheidet sich nicht von neuen Steuern. Das ist nur scheinbar eine Ausgabe. Ich bin gegen dieses Etikettenschwindel. Man muss schauen, wer ist so leistungsfähig in der Gesellschaft, dass er Beiträge erbringen kann, und bei wem ist es schwer. Wir haben so viele Menschen von Energiearmut, die wissen nicht, diesen Supermarkt einkaufen. Ehrlicherweise, denen kann man nichts wegnehmen. Ich bin Wiener, ich würde dann sagen, an Nockerten kann man nicht in die Tasche greifen, weil der hat keine. Und da muss man schauen, wer ist leistungsfähig genug, dass er sowas stemmen kann. Und ich glaube, da werden wir schon zusammenkommen, wenn wir uns bemühen. Ich bemühe mich jedenfalls, und ich habe den Eindruck, auch auf allen drei Seiten gibt es viele, viele bemühte Verhandler. Insofern bin ich eigentlich ganz optimistisch.
Aber die ÖVP, die rühmt sich ja damit immer, auch die Wirtschaftspartei in Österreich zu sein. Jetzt ist die derzeit schlechte wirtschaftliche Lage sehr wohl auch auf die Koste-es-was-es-wolle-Politik während der Corona-Pandemie zurückzuführen. Also inwiefern hat man da jetzt aus diesen Fehlern während der Corona-Pandemie gelernt und kann es zukünftig besser machen, oder will man zukünftig
besser
machen?
Also die Corona-Pandemie war zugegebenerweise zumindest aus dem Tourismus einmal die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und ich möchte nur noch einmal daran erinnern, dass der Tourismus als einzige Sparte in der Wirtschaft aus dem Binnenmarkt ausgeschlossen war. Mit dieser Rückreise-Quarantäne hat man genau erwirkt, dass das, was 1933 am 3. Juni passiert ist, nämlich die 1.000-Mark-Sperre, das genau war für den Tourismus in diesem einen oder zu eineinhalb Jahren, war relevant. Dass es dort notwendig war, dass wir Betriebe, die wir zugesperrt haben, auch entsprechend unterstützt haben, ist, glaube ich, keine Frage, und hat auch dann geholfen, dass die Konjunktur entsprechend angesprungen ist.
Aber es geht ja nicht nur um Tourismus.
Ja, klar, ich sage das jetzt noch. Ja. Was vielleicht dann schon ein bisschen überzogen war, war diese Investitionsprämie, weil wir eigentlich in eine Konjunktur, mit der wir ja gar nicht gerechnet haben, dass sie so anspringt, dann noch einmal quasi mit Fördergeldern auch noch einmal draufgefahren sind und das Ganze noch einmal eingeheizt haben, war vielleicht auch dann später ein Grund, warum die Inflation zum Beispiel auch sich so entwickelt hat. Aber ich bin trotzdem der Meinung, wir als Unternehmer haben einen anderen Zugang. Wenn bei mir das Geschäft einbricht, muss ich schauen, wo ich sparen kann, in erster Linie. ja nicht. Der Staat hat andere Voraussetzungen und hat andere Möglichkeiten, aber zuerst sollte schon einmal der Spargedanke und der Ausgabensenkungsgedanke sich durchsetzen und dann sollte man über andere Dinge reden.
Weil es ist von der Wirtschaft angesprochen, Herr Hörl, der Wirtschaftsbund und natürlich die ganze ÖVP fordert vehement seit Jahren eine Senkung der Lohnnebenkosten. Gerade jetzt auch in diesen Verhandlungen für Firmen. Geht sich das überhaupt aus? Ist da ein Spielraum da?
Ja, ich glaube, ich habe bewusst nicht die Vergangenheit. Ich habe genug kritisiert, was falsch gemacht wurde. Unter ÖVP Grün habe ich gemacht, immer kann man nachlesen und nachhören im Parlament. Ich habe es jetzt gar nicht kritisiert. Ich glaube, dass man in Krisenzeiten oft Handlungen setzt, die erst eine Zeit lang hinten nachdauern. Jetzt müssen wir aber in die Zukunft hinein. Und natürlich hören wir zu. Die Wettbewerbsfähigkeit, wir sehen auch, wie schaut die Kostenstruktur auf internationalen Märkten aus. Wir wissen, dass nicht nur die Lohnkosten, die Energiekosten, eine Reihe von Kosten die Wettbewerbsfähigkeit schlechter machen. Und wir ringen auch um Lösungen. Aber so wie wir gesagt haben, mit der Gießkanne kostet es, was es wolle, geht es nicht weiter. Wir können nicht einfach eine Maßnahme setzen, ohne zu sagen, wie die bedeckt ist. Daher wird es Aufgabe sein, in Verhandlungen Lösungen zu finden, die beides erfüllen. Mehr Wettbewerbsfähigkeit und Sanierung der öffentlichen Kassen. Und das ist ein schwieriger Weg, wird nicht leicht sein, aber wir werden uns bemühen müssen. So geht's nicht. Es geht nicht im Christkind. Also wie ein Fünfjähriger schreibt einen Zettel ins Fenster und dann kommt irgendwas. Das geht nicht.
Nicht zur Weihnachtszeit.
Wie viel müssen die Lohnnebenkosten runter, Herr Hörl?
So weit wie möglich, das ist keine Frage.
Ja, was ist denn realistisch?
Wir wissen ja beide, was mit den Lohnkosten finanziert wird. Das ist ja, Lohnnebenkosten finanziert wird. Das ist schon eine sehr schwierige Frage. Es ist ja auch einiges gelungen in den letzten 2-3 Jahren haben wir das ja auch senken können. Das ist ja die Mammutaufgabe, nicht? Wenn Sie 1 Prozentpunkt, glaube ich, liegt bei
2 Milliarden.
2 Milliarden, also 1,5 bis 2 Milliarden Euro. Das Budget des Landes Tirol liegt derzeit bei 5 Milliarden, also 3 Prozentpunkte werden schon mehr wie das Budget des Landes Tirol. Das ist eine ganz schwierige Aufgabe. Aber dazu gibt es ja auch Spezialisten und dazu gibt es ja auch Menschen, die den Überblick entsprechend auch haben.
Aber wir müssen eine gemeinsame Lösung finden. Das ist entscheidend.
Aber Senkung der Lohnnebenkosten wäre für beide.
Ja, natürlich.
Nee, wiederum nochmal.
Wir sind natürlich schon ein Stück ein Wohlstandsland, das mit dem Wohlstand vielleicht ein bisschen auch übertrieben hat, wenn wir sehen, was passiert außerhalb der europäischen Grenzen. Sie brauchen nur nach Bosnien schauen. Ein Freund von mir hat dort eine Produktionsfirma. Mit welchen Kosten die dort arbeiten? Das geht natürlich weit in das Soziale hinein. Das wollen wir auch nicht. Aber wir müssen schon wissen, wenn wir auch die höchsten sozialen Standards haben, vom Urlaub angefangen bis zum Krankenstand, dass wir dann ganz besondere Herausforderungen haben, international auch entsprechend konkurrenzfähig zu sein. Das ist nämlich die ganz große Kunst, das zu vereinen. Ne?
Wir brauchen aber eine Sicherung der Finanzierung. Nehmen wir mal den Dienstgeberbeitrag, diese 3,7%. Daraus werden die ganzen Familienleistungen bezahlt. Ich kann nicht einfach sagen, ich kürze das einfach. Dann haben wir natürlich die Kommunalsteuer mit 3%. Du weißt ganz genau, wie die Gemeinden angewiesen sind auf diese Einnahmen. Die müssen die Straßen erhalten, die Schule erhalten, die müssen den Kanal machen und, und. Wir haben die Sozialversicherung, wo wir Gesundheitsleistung, die Sicherheit haben, dass mit der grünen E-Karte Leute problemlos hoffentlich alle ihre Leistungen bekommen. All das muss finanziert werden. Daher muss, auch wenn man jetzt eine Reform macht, nachhaltig gesichert sein, die Finanzierung. Haben eine große Aufgabe. Ich glaube, dass die drei Parteien die gescheiterste Lösung sind. Weil mein Eindruck ist, wenn man nur zuhört der FPÖ, es ist null Lösung. Und ehrlich gesagt, Franz, ohne dass du beleidigt bist, die ÖVP hat jetzt nicht so ein Glanzstück in den letzten 7 Jahren quasi Alleinregierung mit FPÖ und Grünen hingekriegt. Da wäre es ganz gut ein Korrektiv, dass man versucht, sachlich gute Lösungen, den Staatshaushalt sanieren, aber das Land weiterbringen, gemeinsam findet.
Aber wenn es zu schwierig ist?
Also Christoph, wenn ich dich so reden höre, würde ich dich fast als Finanzminister vorschlagen. Ne?
Ich weiß nicht, welche Dinge, die Personal kommt ganz am Ende.
Gut, Personal kommt am Ende.
Das hört sich jetzt nicht danach an, Herr Hörn, dass Sie liebäugeln zu sagen, das ist alles zu kompliziert mit dieser Dreierkoalition, das wird nichts. In der Steiermark funktioniert es auch mit Blau und Schwarz und von Arlberg. 5 Bundesländer sind so regiert. Sollte man im Bund auch machen.
Das ist die Realität, dass diese Bundesländer so reagiert sind.
Aber sollte man im Bund auch machen?
Nein, das ist ja eine andere Voraussetzung momentan. Wir sind derzeit in dieser Dreierkoalition am Verhandeln. Ich denke, man muss dem ganzen Projekt eine Chance geben. Aber wir sagen ja alle, der Ausgang ist offen. Nicht? Hoffen wir, dass wir so bald wie möglich zu einer Regierung kommen, weil gar keine Regierung ist jetzt auch keine Lösung. Ne? Also
dranbleiben.
Dranbleiben, genau.
Ich wünsche es dem Land, dass es zustande kommt. Und wir brauchen sie schnell und eine gute Regierung. Insofern ist die beste Chance, die wir haben.
Trotzdem auch noch ganz kurz an Sie die Frage, wenn die Verhandlungen oder die Verhandlungen, die gerade laufen, vielleicht nicht so gut ausgehen. Die SPÖ, die schließt ja auf Bundesebene nach wie vor eine Koalition mit der FPÖ aus. Im Burgenland könnte es allerdings nach der Wahl sehr wohl zu einer SPÖ-FPÖ-Regierung-Zusammenarbeit kommen. Würde die SPÖ eine solche Zusammenarbeit dann vielleicht auch dulden müssen?
Ich bleibe da bei meinem Parteivorsitzenden Andreas Babler, der gesagt hat, wir müssen uns jetzt um die Bundesebene kümmern und letztlich die Entscheidung, was ein Land macht, ist beim jeweiligen Land.
Und soll dieses Ausschließen weiterhin auf Bundesebene gegeben sein?
Jetzt war ich schon immer nicht so glücklich über Zwischenrufe aus Bundesländern, auch aus ganz kleinen Bundesländern im Osten des Landes. Da möchte ich mir ersparen, von Bundesebene zu irgendwelche Zurufe zu machen. Ich denke, man kommt besser miteinander aus, wenn man das offen und ehrlich miteinander, aber nicht im Fernsehen macht.
Es gibt noch was, was heute eine Schlagzeile gemacht hat, nicht nur die Koalitionsverhandlungen, sondern auch René Benko, ihr Landsmann aus Tirol, bekommt heute wegen Korruptionsverdacht im Trentino einen Haftbefehl überreicht. In Österreich hat man ihn einvernommen, wird aber wahrscheinlich hier nicht verhaftet. Ist Österreich im Vergleich zu Italien zu lasch, was René Benko betrifft?
Die Justiz ist da manchmal auch schwer nachvollziehbar. Ich möchte das überhaupt nicht sagen. Ich möchte dazu gar nichts sagen, weil ich weiß auch nicht, was da jetzt in Italien wirklich los war. Und ich denke, dass bei uns die Gerichte gut arbeiten. Wir haben ja auch den Herrn Pescher, der genau drauf schaut, dass die Interessen des Staates auch entsprechend, dass für die geschaut wird. Also ich gehe davon aus, dass unsere Leute sehr genau dorthin schauen. Und nachdem der René Benko ja in der Öffentlichkeit andauernd steht, glaube ich, da schauen so viele Augen auf den, dass ich nicht das Gefühl habe, dass da etwas verborgen bleibt.
Wie sehen Sie das mit René Benko?
Darf ich ein verstecktes Product Placement machen? Das Satire-Magazin Tagespresse schreibt heute, blöd, dass er nicht den italienischen Justizminister Trebenco zum Törgelei eingeladen hat. Und das fand ich doch einen lustigen Beitrag zu diesem Thema.
Vielen Dank, Christoph Masnetter, und vielen Dank, Franz Hörl, für die Diskussion.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich glaube, wir haben heute ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie und vor allem worüber dahinter den Kulissen tatsächlich diskutiert wird. Die Knackpunkte sind jedenfalls sehr deutlich geworden.
Morgen wird es nämlich nicht weniger spannend hier bei uns im Studio. Ex-ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel und Ex-SPÖ-Politiker Andreas Rudasch kommen zu uns hier ins Studio.
Und wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder einschalten. Schönen Abend. Hier geht es jetzt weiter mit Wild umstritten und unserem Kollegen Werner Secker.
Schönen Abend.